Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Schön, dass ihr wieder mit uns ein bisschen tiefer in die Welt der Beatmung eintaucht. Ich bin Romina.
Und ich bin Georg.
Bevor wir ins heutige Thema starten, werfen wir wie immer einen kurzen Blick zurück auf die letzte Folge. Da ging es um die Modi der kontrollierten Beatmung. Im Kern haben wir zwei Prinzipien gegenübergestellt. Die volumenkontrollierte Beatmung, bei der ein bestimmtes Tidalvolumen garantiert wird, allerdings mit dem Risiko steigender Drücke. Und die druckkontrollierte Beatmung, bei der der Druck begrenzt ist, dafür aber das Tidalvolumen variieren kann. Wir haben außerdem besprochen, wann welcher Modus typischerweise eingesetzt wird und dass beide Verfahren ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile haben. Heute schauen wir auf einen ganz zentralen Parameter innerhalb dieser Modi, das Tidalvolumen. Und zwar in einem Kontext, wo kleine Unterschiede große Auswirkungen haben können, dem ARDS. Das Thema Tidalvolumen bei der gesunden Lunge streifen wir nur kurz. Dazu machen wir später nochmal eine eigene Folge.
Ja, wenn man an die Einführung der Beatmung zurückdenkt, in den 50er Jahren wurde es ja sozusagen erfunden mit der Polio-Pandemie, aber später kam das dann erst so im größeren Umfang in den 70er Jahren auf. Da hat man sehr große Zugvolumina verwendet, 12 bis 15 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, weil man dabei eine sehr gute Oxygenierung hatte. Das war die damalige Beobachtung. Man hat damals allerdings noch ohne oder nur mit sehr geringen Piepwerten beatmet. Die Patienten waren sehr gut oxygeniert, aber dann doch auch relativ schnell tot.
Vielleicht muss ich hier einen kleinen Einschub machen. Du hast jetzt von dem Tidalvolumen bezogen auf Kilogramm Körpergewicht gesprochen. Und da ist es ganz wichtig zu unterscheiden, wir sprechen nicht vom realen Körpergewicht des Patienten, sondern vom idealen oder Predicted Body Weight, PBW. Ist quasi ein berechneter Wert, der aus der Körpergröße und dem Geschlecht sich ergibt. Warum benutzen wir das überhaupt und nicht einfach das echte Gewicht? Ganz einfach, weil sich die Lungengröße nicht am Körpergewicht orientiert, sondern vor allem an der Körpergröße und eben auch dem Geschlecht. Das bedeutet umgekehrt, eine adipöse Person hat keine größere Lunge als eine normalgewichtige Person. Und wenn wir das reale Gewicht nehmen würden, würden wir letztendlich viel zu große Tidalvolumen einstellen. Und wir erhöhen das Risiko für ventilatorinduzierte Lungenschäden. Es gibt dazu auch eine exakte Formel, die aber im klinischen Alltag wahrscheinlich niemand genau ausrechnet, auch wenn es vielleicht wissenschaftlich sauberer wäre. Aber man kann auch sehr einfache Näherungen nutzen, wie beispielsweise die Faustformel bei den Männern, Körpergröße minus 100, bei den Frauen etwa minus 105. Entscheidend für uns im klinischen Alltag ist also nicht das reale Gewicht zu nutzen, um nicht fälschlicherweise zu hohe Tidalvolumen einzustellen.
Ja, das ist sehr wichtig, der Hinweis mit dem Predicted Body Weight. Das funktioniert bei Erwachsenen ziemlich gut. Ein bisschen schwieriger wird es bei Kindern natürlich. Da passt das nicht so ganz. Da weiß man nicht so ganz genau, was das ideale Körpergewicht bzw. dann das Thoraxvolumen ist. Aber bei Erwachsenen gilt das auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Gut, also früher war jedenfalls, also am Anfangszeit der Beatmung, war das Tidalvolumen sehr, sehr groß. Man erreichte eine gute Oxygenierung, aber eben auch eine hohe Letalität der Patienten. Dann gab es eine ganze Reihe von tierexperimentellen Studien, die gezeigt haben, dass das doch schwierig ist mit dem großen Zugvolumen. Und das führte dann zu der Idee, dass man das Atemzugvolumen verkleinern sollte. Die erste Arbeit, die das klinisch nachgewiesen hat, dass das einen Sinn hat, ist die Arbeit von Amato aus Sao Paulo aus dem Jahr 1998. Er war der Erste, der gezeigt hat, dass die Art der Beatmung, also die Einstellung der Beatmung, Einfluss auf die Überlebenschance unserer ARDS-Patienten hat. Eine wegweisende Arbeit, ganz kleine Untersuchung mit etwas über 50 Patienten auf einer winzigen Intensivstation mit 6 Betten, herausragende Arbeit, im New England Journal publiziert, die Benchmark-Untersuchung von vor knapp 30 Jahren. Die Arbeit war sehr, sehr wertvoll, hat aber das Problem gehabt, dass sie eine protektive Strategie mit einem kleinen Atemzugvolumen, hohen Piepwerten, Rekrutierungsmanövern verglichen hat mit einem großen Atemzugvolumen, niedrigeren Piepwerten, keinen Rekrutierungsmanövern und bei der ersten Gruppe ein besseres Outcome rauskam. Man wusste dann nicht so genau, ist es jetzt das Tidalvolumen oder ist es der Piep oder sind es die Rekrutierungsmanöver oder irgendwie alles zusammen. Es hat sich dann in den USA das amerikanische ERDS-Network gebildet und die haben dann diese verschiedenen Parameter nacheinander untersucht. Und das wirklich erste große Trial war dann das ERDS-Network-Trial, wo man 6 versus 12 Milliliter pro Kilogramm Predicted Body Weight miteinander verglichen hat. Und hier kam ganz klar raus, dass die Überlebenschancen bei dem 6 Milliliter besser waren als bei den 12. Allerdings, interessanterweise auch hier, die Patienten mit den 12 Milliliter waren besser oxygeniert, aber dafür häufiger tot.
Und daraus hat man sofort geschlussfolgert, 6 Milliliter sind also optimal.
Davon kann keine Rede sein. Schon 2002, also 2 Jahre nach Publikation des ERDS Network Trials, haben Eichacker und Kollegen geschrieben, dass die Amerikaner mit ihrem tatsächlich wertvollen Untersuchung uns gezeigt haben, dass 12 Milliliter schlecht sind. Aber sie haben uns nicht gezeigt, dass 6 Milliliter pro Kilo immer in jeder Lebenslage eines ARDS-Patienten optimal sind.
Trotzdem hat sich dieser Wert etabliert und man kann sagen, dass er sich quasi zum Qualitätsindikator in der Beatmung von ARDS-Patienten etabliert hat.
Steht in jeder Leitlinie und wer das nicht gemacht hat, der war doof.
Genau.
Oder hat schlechte Medizin gemacht. Fatal, weil, wie gesagt, damals schon 2002 hat man gemerkt, dass dieser Schluss aus der ARDS-Network-Studie gar nicht berechtigt ist. Inzwischen hat es die Europäische Fachgesellschaft auch gemerkt, 2023. Und in den S3-Leitlinien von 2025 steht jetzt auch drin, so genau wissen wir das gar nicht, da ist nicht mehr von 6 die Rede, sondern von 4 bis 8. Und reibt sich so ein bisschen die Augen und denkt, das hätte man auch 20 Jahre früher merken können.
Ja, wie wir gehört haben, wurden in der Vergangenheit also sehr große Tidalvolumen mit den 6 Millilitern verglichen. Und wir haben gesehen, dass die sehr großen Tidalvolumen nicht gut sind. Deswegen gab es auch Versuche, noch weiterzugehen, nämlich Stichwort superprotektive Beatmung, also 3 bis 4 Milliliter. Da hat sich nur ein Problem gezeigt, denn diese Beatmung war häufig nur mit zusätzlicher ECMO-Unterstützung möglich und es kam zusätzlich zur Ausbildung von Atelektasen. Und das führt uns zu einer ganz spannenden Frage. Brauchen wir vielleicht doch ein gewisses Mindestmaß an tidaler Ventilation?
Das könnte gut sein. Es wird auch zum Beispiel dadurch gestützt, dass ja auch diese Hochfrequenzbeatmung zumindest beim Erwachsenen gescheitert ist. Da haben wir ja auch keine tidale Ventilation. Und das würde die These stützen, dass wir eine gewisse tidale Ventilation brauchen, über deren Größe wir uns natürlich dann im Einzelfall unterhalten müssen. Ich wollte noch was anderes sagen. Du hast den Begriff superprotektiv eben verwendet und auch sonst wird ja im Sprachgebrauch gern von protektiver Beatmung geredet. Ich habe mit diesem Begriff immer ziemlich Zahnschmerzen, weil der suggeriert ja, wir könnten die Lunge mit der Beatmung vor der Beatmung schützen. Ja, das ist so ungefähr so idiotisch wie ein Feuer mit Benzin zu löschen. Das funktioniert nur bedingt gut. Wir müssen festhalten, Beatmung ist schädlich und wir können sie weniger schädlich machen, aber wir können nicht die Lunge durch Beatmung vor der Beatmung schützen. Das ist einfach eine, in meinen Augen, schwachsinnige Nomenklatur.
Ja, wenn wir jetzt die S3-Leitlinie lesen, dann lesen wir nicht nur die 4 bis 8 Milliliter, sondern auch das schöne, schicke Wort Individualisierung. Das finde ich immer ganz spannend, weil ja, wie individualisiert man denn jetzt? Was würdest du sagen?
Das ist eine schwierige Frage, aber dass man es individualisieren sollte, das wird gestützt durch die Arbeiten von Gattinoni. Der hat ja das Konzept der Babylung erfunden, also der kleinen Restlunge, die noch halbwegs normal aussieht, wohin das Zugvolumen appliziert wird, dass der Rest nimmt nicht mehr teil. Das ist die Idee von Gattinoni. Und wenn man sich an die CT-Schnitte vor Augen führt, dann sieht man ja, dass die Restlunge von Patient zu Patient und auch innerhalb eines Patienten während des Krankheitsverlaufs sich ändert. Das heißt, schon das macht es total unwahrscheinlich, dass ein konstantes Zugvolumen von zum Beispiel 6 Milliliter für jeden Patienten und in jeder Phase des Krankheitsverlaufs richtig ist. Also Individualisierung ist zweifelsohne notwendig. So empfiehlt das ja auch die S3-Leitlinie.
Sprich, wir sollen jetzt jeden Patienten einmal ins CT schicken, um das ideale Tidalvolumen herauszufinden.
Nee, das haben wir ja in einer der vorherigen Folgen besprochen, dass das keine so richtig gute Idee ist, wegen der Strahlenbelastung.
Ich denke doch auch, dass gerade für die jungen Patienten so ein CT wahrscheinlich nicht die allerbeste Lösung ist.
Überhaupt nicht. Vor allem, wir müssten es ja wiederholt machen. Das ist ja das Problem. Also ich glaube, ein Patient mit einem schweren ARDS, der darf schon einmal im Krankheitsverlauf ins CT gefahren werden, aber auf keinen Fall mehrfach. und nicht nach jeder Lagerung oder sowas. Also CT ist nicht die, das CT, die Arbeiten von Gattinoni zeigen eigentlich nur, dass man individualisieren soll, die machen das plausibel, aber sie sind nicht die Methode zur Individualisierung.
Mich würde brennend interessieren, wann du jetzt persönlich 4 nimmst, also 4 Milliliter und wann 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.
Also du fragst letztendlich, wie ich die Individualisierung mache.
Ja, ganz genau.
Tja, ich könnte mich natürlich auf die Leitlinien stützen. Die Leitlinien sagen ja, die schlagen verschiedene Methoden vor zur Individualisierung. Elektroimpedanztomographie haben wir nicht in dem verarmten Landkrankenhaus. Man könnte die Druckvolumenkurve bestimmen. Man könnte wiederholt ins CT fahren, wollen wir nicht. Und so weiter und so fort. Man könnte den Driving Pressure nehmen, also die Differenz zwischen Plateaudruck und Peep. Das ist vielleicht ein Parameter, der einem hilft. Den würde ich am ehesten zu Rate ziehen.
Darauf kommen wir später noch zu sprechen in einer weiteren Folge.
Aber jedenfalls diesen Parameter würde ich zu Rate ziehen. Und die Krankheitsschwere sozusagen. Also wie schwer krank ist der Patient? Je kränker die Lunge ist, desto kleiner sollte das Atemzugvolumen sein. Und natürlich hilft einem eine CT-Untersuchung, die man hat, die man gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, hilft dann natürlich einzuschätzen, soll ich eher klein oder eher groß sein. Aber vielleicht hilft auch nochmal der Blick in diese S3-Leitlinie. Diese S3-Leitlinie zeigt eigentlich die ganze Ratlosigkeit der wissenschaftlichen Gemeinde. Diese Frage kann einem niemand im Moment beantworten, was die optimale Methode der Individualisierung ist. Das wissen wir einfach nicht. Das ist das Fatale.
Vielleicht hat ja irgendjemand draußen bei den Zuhörern jetzt Ambitionen, mal eine Studie zu initiieren dazu.
Ja, da kann man sich noch wirklich frei entfalten, weil wir wissen das einfach nicht.
Was bleibt also übrig von all dem, was wir jetzt erzählt haben? Ein ganz ehrliches Fazit von uns wäre, zur Größe des Tidalvolumens, nichts Genaues weiß man nicht. Zweitens, Individualisierung ist sinnvoll. Wie genau diese Individualisierung aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Aber kleinere Tidalvolumina sind besser als große. Das gilt als gesichert.
Die spannende Frage ist noch, die wir aber auch in der späteren Folge beantworten werden, lassen sich diese Erkenntnisse auf die gesunde Lunge übertragen? Aber das ist jetzt nochmal unser Fazit für die schwerkranke ADS-Lunge.
Und schon sind wir wieder am Ende unserer schönen Folge angekommen und das heißt, wir fassen alles nochmal zusammen. Die Entwicklung des Tidalvolumens bei ADS ging von sehr großem Volumina hin zu protektiven Beatmung. Die klassischen 6 Milliliter sind ein wichtiger Orientierungspunkt, aber wahrscheinlich nicht die eine perfekte Lösung für alle Patienten. Aktuell bewegen wir uns eher in einem Bereich von 4 bis 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Mit dem ganz klaren Ziel, so schonend wie möglich zu beatmen. Und vieles spricht dafür, dass wir in Zukunft noch stärker individualisieren müssen. Das Tidalvolumen richtet sich nicht nach dem, was die Waage sagt, haben wir gehört, sondern nach der Größe der Lunge. Und die hängt nicht an dem realen Körpergewicht, sondern an der Körpergröße. In der nächsten Folge schauen wir uns dann den nächsten entscheidenden Parameter an, den Peep, und wie wir ihn sinnvoll einstellen. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Peep-Show. Und zum Schluss immer schön weiteratmen.
Bis dann. Tschüss.